Namen, die spricht man anders aus. Langsamer. Mit mehr Luft dazwischen. So als müsste man sich erst hinstellen und aufrichten, bevor man sie sagt. Und genau um diese Namen geht es heute in dieser Folge. Ich werde ständig gefragt, ist das den Preis wert? Schmeckt man die vielen Euro wirklich bei einem Wein, der einen dieser großen Namen trägt? Für alle neuen Hörer und Hörerinnen herzlich willkommen. Ich bin Maja Kirsch, Sommelier, und ich bin Architektin für Genuss, der sich rechnet. Unter anderem in Hotellerie und Gastronomie. Wein begleitet mich seit über 20 Jahren und ich möchte behaupten, Wein ist meine Berufung und eine meiner Tankstellen. Diese Namen und meine Ausbildung, also diese großen Weinnamen und meine Ausbildung, das lief alles parallel. Ich hatte das Stipendium der Sommelier Union Deutschland und gleichzeitig habe ich aktiv in der Sternegastronomie gearbeitet. Als Kommi, als Kommi-Sommelier, als Sommelier und Gastgeberin. Ich würde sagen, learning by doing. Man lernt die Lage oder man lernt etwas über die Weine, während man dazu einen Teller serviert. Seitdem war ich mehrfach in diesen sogenannten gehypten Regionen. Und ich will es gleich ganz ehrlich sagen, es waren nicht überall dieselben Gefühle. Burgund, Bordeaux, nochmal Burgund und die Champagne, die kennt ihr hier schon aus dem Podcast. In der Champagne habe ich begriffen, dass dort niemand ein Getränk verkauft. Dort wird ein Verfahren verkauft, das sich irgendwie in ein Lebensgefühl übersetzt hat. Aber heute geht es nicht nur um Wein. Es geht um Tische, um Wartelisten, um Häuser, um die Geschichten kursieren. Geschichten oft der Superlative. Natürlich auch in erster Linie aus der Küche oder über die Küche. Aber ich finde, am Ende zählt das Gesamterlebnis, nicht nur das, was auf dem Teller lag. Aber fangen wir chronologisch an. Eine meiner ersten sogenannten Hype-Besuche war das Burgund. Ich war damals in der Schwarzwaldstube und deutlich jünger als heute und auch noch nicht so sensorisch versiert, wie ich das vielleicht heute bin. Und für mich war dieser Besuch ehrlicherweise eher eine Enttäuschung. Und nicht wegen der Region und nicht wegen der Menschen, an die kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, sondern eher so sensorisch. Ich kannte großartige, alte, gereifte Burgunder vom Servieren aus den Restaurants, aus dem Glas. Und plötzlich hatte ich Fassproben in dem gleichen Glas oder in einem anderen Weinglas. Und die waren jung, kantig, unfertig. Das hatte ich irgendwie nicht erwartet und war auch nicht darauf vorbereitet. Und ich will mal so sagen, der erste Burgundbesuch hat mich eher herausgefordert als begeistert. Das Einzige, was mich so ein bisschen ja beruhigt hat oder vielleicht auch versöhnt hat, war die Tatsache, dass ich sie ja schon im Endstadium trinken durfte und wusste, es scheint hier irgendetwas noch nicht fertig zu sein und sich noch zu entwickeln. Ähnlich ging es mir in Bordeaux oder auch Bordeaux war eine Reise, die ich 2019 mit Hans-Christian Kiss und seiner Frau vom Vinarium Zink machen durfte. Und die kennt ihr ja schon aus Folge 16 aus meinem Burgund-Besuch, den ich dieses Jahr nochmal wiederholt habe. Und ich war so ein bisschen aufgeregt vor Bordeaux. Das war für mich damals noch ein bisschen größer als das Burgund angesiedelt. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei der Einschulung so, als würde man in die erste Klasse kommen. Also diese Aufregung ist auf jeden Fall schon bei der Anreise bei mir spürbar gewesen. Wir waren bei vielen namenhaften Häusern, Chateau Palmer, La Motte-Sisac, Chateau d'Angloudy, Domaine de Glisse, Beausite haben wir gemacht. Also wirklich tolle, tolle Häuser, die wir besucht haben. Und mittendrin auch, hatte ich ja schon erwähnt, Chateau Palmer. Und dort gab es die Vertikale von dem ja sehr gehypten oder immer mal wieder in aller Munde liegenden Rotwein Alter Ego. Wir haben eine sogenannte Vertikale gehabt, also mehrere Jahrgänge nebeneinander. Und wenn du viel über diesen Wein gelernt hast und ihn immer mal wieder auch ja mit den Preisen im Restaurant eingeschenkt hast, macht das schon was mit dir, wenn du dann im Weingut stehst, das vor Ort probieren darfst, vorher den Keller besichtigt hast und auch die Geschichte dazu hörst. Ich muss sagen, die Gastgeber auf all diesen Weingütern, die wir besucht haben, waren unfassbar authentisch. Und sie waren sehr nahbar. Wir konnten unsere Fragen stellen. Sie haben uns ihre Häuser gezeigt, ihre Keller gezeigt. Sie haben wunderbar für uns gekocht. Und ich fand das plötzlich gar nicht mehr groß, und gar nicht mehr so unerreichbar und pathetisch, wie man das vielleicht mit dem Namen immer verbunden hat. Und ich darf sagen, in den Verkostungen haben sie auf jeden Fall geliefert. Das, was die großen Namen versprochen haben, das haben sie auch gehalten. Noch ein bisschen unterstützt durch diese sehr ehrliche und unfassbar authentische Art der Gastgeber, die wir dort erleben durften. Und genau auf derselben Reise, also der Reise ins Bordeaux, war die Ernüchterung direkt daneben, würde ich sagen, oder parallel auch. Wir sind an Weinbergen vorbeigefahren, die komplett totgespritzt waren. Das war ein Bild, was ich vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen hatte, nie so gesehen hatte oder wo ich vielleicht auch nicht genau hingeschaut hatte. Und es ist aber auch ein Bild, das man sich gar nicht ausdenken kann. Da waren Zeilen, die unterm Stock einfach gar nicht mehr grün waren, weil einfach viel zu lange irgendetwas draufgekommen ist, mit dem die Natur gar nicht so gut umgehen kann. Und es war eben nicht nur bei kleinen unbekannten Lagen, das war auf der anderen Seite der doch berühmten Weingüter, die wir verkostet haben. Das waren große Namen, es war dieselbe Region und manchmal war es einfach nur die andere Seite oder auch der Kollege, der den Weinberg betrieben hat oder bewirtschaftet hat und der oft auch einen großen Namen hervorbringt. Das ist so ein bisschen die Wahrheit dieser Folge. Groß und ehrlich sind für mich mittlerweile zwei verschiedene Dinge. Und beide können aus derselben Region stammen und beide können nebeneinander existieren. Aber gehen wir nochmal zurück ins Burgund. Dem habe ich ja eine zweite Chance gegeben. Und auch da hat mich wieder Hans-Christian und Stefanie Kist oder Stefanie Schweizer und Hans-Christian Kist begleitet oder ich durfte sie begleiten. Und da gab es ja wirklich ehrfürchtige Momente, wenn du an La Tache oder an Romani Conti vorbeifährst. Und das sind Namen, die man sonst nur auf der Weinkarte liest. Und plötzlich waren die so zum Anfassen nah. Und sie waren mitten in einem ganz normalen Dorf, einer ganz normalen Dorfgemeinschaft, die sich von diesem ganzen Hype um sie herum gar nicht hat anstecken lassen. Ich glaube, weil es am Ende einfach Trauben sind, die zu Wein gemacht werden. Und wir sind ja nicht nur vorbeigefahren an diesen großen Namen, an diesen großen Gemeinden. Wir sind natürlich teilweise ausgestiegen, haben Bilder gemacht von den Ortsschildern, weil sie für uns Sommeliers einfach so viel mehr bedeuten als einfach nur ein Ortseingang oder Ortsausgangsschild. Wir haben natürlich diese Weingüter nicht nur im Vorbeifahren gehabt. Teilweise durften wir sie probieren. Zum Beispiel, ihr erinnert euch an Domaine Captain Gagnon in Ladois. Das ist direkt am Fuße des Coton-Hügels. Und da war der Hype gar nicht direkt am Weingut, sondern eher an den Lagen, die dort im Keller reifen durften. Échezieux, Clos de Vougeot, Coton Chalmagne, Alox Coton. Das sind so große Rotweinnamen oder Namen, die mich in meiner Ausbildung in diesen wunderbaren Sternehäusern begleitet haben, in denen wir immer ehrfürchtig waren, wenn wir so etwas aus der Flasche holen konnten oder wenn wir das dekantieren durften, wenn wir so eine Flasche aus dem Keller holen durften. Und plötzlich standen wir in einem, nicht weniger bekannten Weingut und Keller und haben die größten Weine der Welt im Glas und haben sie verkostet. Wie ich mich dabei gefühlt habe, könnt ihr gerne ja nochmal nachhören. In Folge 16 war das, glaube ich. Da erzähle ich von dieser Burgundreise. Aber was mir für diese Folge aufgefallen ist, dass man das auseinanderhalten muss. Die großen, teuren Burgunder mit ihrem berühmten Namen liegen ja viele, viele Jahre im Keller, bevor sie verkauft werden. Entweder im Weingut oder dann aber auch später in der Gastronomie. Und das wird natürlich mit eingepreist. Und was dazu kommt, ist der Status. Und ich glaube, dass sie deshalb manchmal so einen wahnsinnigen Wert haben, der auch auf den Karten angedruckt wird. Aber ich kann euch sagen, die Lage selbst, das Dorf und die Menschen, die dort arbeiten, sind von dieser Mythologie fast unberührt. Ich will sagen, der ganze Hype passiert um sie herum, aber nicht durch sie. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, in dem es hier in dieser Folge eigentlich auch geht. Der Wert eines Weines ist nicht immer der betriebswirtschaftliche Wert. Manchmal ist es ein Wert, der gemacht wird, weil Angebot und Nachfrage das hergeben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn mich Gäste oder auch Kunden gefragt haben, wie bei Kunst oder wie einem Gemälde. Man steht davor, für den einen ist es Kunst, für den anderen ist es einfach etwas Angemaltes, Ausgemaltes, etwas Gemaltes. Und plötzlich steht dann trotzdem der Wert von 2 Millionen im Raum. Und dann fragt man sich natürlich, was genau sind denn jetzt diese 2 Millionen? Und es gibt Menschen, denen ist das, was sie dort sehen, 2 Millionen wert. Und ich würde sagen, beim Wein ist das auch so. Es gibt Menschen, denen ist das einfach wert, diesen Preis für diesen Wein zu bezahlen. Ich glaube, das kann man ganz gut miteinander vergleichen. Und wenn ich sage, dass es beim Wein auch so ist, also würde jetzt sagen, beim Wein sind es Namen auf dem Etikett. Entweder sind es Weingüter, die so gehypt werden, oder es sind Lagen, die gehypt werden oder die einfach über viele Jahre einen gewissen Status, einen gewissen Wert sich erarbeitet haben in der Fangemeinde. Und in der Gastronomie, würde ich sagen, sind es Sterne, die diesen Hype ausmachen. Und manchmal ist es ja gar nicht der Stern an sich, der diesen Hype ausmacht, sondern ob man überhaupt einen Tisch bekommt. In der Schwarzwaldstube zum Beispiel, ein Haus mit 3 Sternen, war es so, dass zu meiner Zeit man ungefähr 1,5 Jahre auf der Warteliste stand, bevor man dort einen Tisch reservieren konnte. Wir hatten auch nur 28 Sitzplätze, mehr gab es einfach auch nicht. Und später hörte ich davon, dass man nur noch einen Tisch in der Schwarzwaldstube bekam, wenn man auch Gast im Hotel war für 1 oder 2 Nächte. Das an dieser Stelle ungegoogelt mal mit eingeflossen. Aber ich würde sagen, das ist so Hype in Reinform. Die Knappheit macht den Platz wertvoller als jedes einzelne Gericht oder jedes einzelne Menü, was dort serviert wird. Sondern es geht erstmal darum, wie komme ich da überhaupt hin, wie komme ich da überhaupt rein. Und ich will euch noch 4 Erfahrungen so aus meinen Stationen oder aus meinem eigenen Leben mitgeben. Und daran sieht man, dass Hype ganz unterschiedlich ausgehen kann auch. Die erste Station, die erste Erfahrung, da war ich noch Auszubildende. Ich glaube, 2. Serie. Und es gab ein Haus, ein gastronomisches Haus, eine Gastronomie, die damals ultra gehypt war. Mit 3 Sternen ausgezeichnet. Und eingeladen hat mich mein Lehrherr Eckhard Reimann. Den habt ihr schon mal gehört oder über den habt ihr schon mal gehört in Folge 4. Und er hat uns eingeladen nach einer erfolgreichen Messe. Eine ganze Woche haben wir dort das Catering gemacht und das war für mich eine wahnsinnig große Geste. Das war mein erster 3-Sterner und ich habe das auch bis heute nicht vergessen. Und trotzdem kam dann die Ernüchterung und gar nicht beim Geschmack, sondern eher beim Umgang mit uns. Ich würde Adjektive benutzen wie arrogant, oberflächlich und alles das, was man so erwartet in so einem 3-Sterne-Haus oder was mir vielleicht immer auch wichtig war, wenn ich in solchen Häusern gearbeitet habe, diese Herzlichkeit, diese Wärme und diese Gastverbundenheit, die war an dem Tag leider aus. Man hat nur Französisch mit uns gesprochen. Der Sommelier hat, ich will jetzt mal sagen, mehr aus unseren Flaschen getrunken, als für die Prüfung nötig gewesen wäre. Was ich natürlich nachvollziehen kann, weil mein Chef sehr großzügig wirklich auch tolle Weine ausgesucht hatte. Aber ich finde, es war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht angemessen. Und es gab so Situationen, wie dass zum Beispiel mein Chef nach dem Essen, also nach dem Menü, was wir hatten, das war so kurz vor Mitternacht, noch eine Zigarre rauchen wollte und man wirklich ehrlich diskutierte, ob das denn jetzt noch sein müsse. 2 Hauptgänge kamen kalt an den Tisch, glasig, roh. Es war Steinbutt und Taube. Ich würde mal an der Stelle sagen, die waren praktisch schlachtfrisch. Und wir haben ganz lange überlegt, ob wir das zurückgeben, ob wir es reklamieren. Aber wir wollten das halt so nicht essen. Zum einen, weil es einfach wirklich auch viel Geld gekostet hat. Und zum anderen, weil wir glaubten, dass sie es besser können. Und deswegen haben wir es zurück in die Küche geschickt. Was danach aber in der Küche losging, das haben wir bis an unseren Tisch gehört. Und natürlich kriegst du dann den Gang ersetzt und der kommt nochmal neu und der war wirklich in Perfektion im 2. Anlauf. Aber in der Küche herrschte eine Ausnahmesituation davon, ja, das konnten wir uns ausmalen aufgrund der Lautstärke und der Töne, die dort aus der Küche kamen, nachdem wir die Teller haben zurückgehen lassen. Also ich würde sagen, totale Eskalation. Und als Zusammenfassung so für den Abend, da hat etwas Gehyptes eher enttäuscht als diesem Hype auch entsprochen. Und ich will an der Stelle aber trotzdem fair bleiben, auch weil ich Kollegin bin. Vielleicht hatten sie einfach einen schlechten Abend und das gehört auch bei den Besten mal dazu. weil dort sind ja Menschen und dort kochen auch Menschen und keine Maschinen. Ich glaube schon, dass dieser Ruf verdient war, aber ich will an der Stelle auch sagen, für uns konnten sie das an dem Abend nicht abrufen. Die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, war während meiner Zeit im Louis C. Jacob und es war die Oberstiel in Ilhäusern im Elsass. Wir standen damals auf der Warteliste für einen Tisch und an einem Dienstagnachmittag, weiß ich noch ganz genau, kam plötzlich der Anruf, dass sie einen Tisch frei hätten. Wir hatten an dem Dienstag frei und wir sollten uns direkt entscheiden, ob es möglich ist, dass wir am nächsten Mittwochmittag dort sein könnten, um halt dort zu essen. Und dann würden wir diesen Tisch auch bekommen. Und auch noch zusätzlich ein Zimmer. Das war praktisch ein Sechser im Lotto, weil die Auberge zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals gar nicht so viele Zimmer hatte. Aber für uns war es natürlich von Hamburg ins Elsass gar keine Frage, dass wir auch eine Übernachtung gebraucht hätten und idealerweise natürlich auch in der Auberge. Also dieser Anruf, ihr könnt morgen Mittag da sein und ihr könnt auch eine Nacht bei uns bleiben und am Donnerstag wieder heimfahren, war gefühlt ein Sechser im Lotto. Aber das Spannende an dieser Geschichte war ja auch, dass es gar nicht so um das Essen erstmal ging, weil wir wussten das ja noch gar nicht, das stand ja uns noch bevor, sondern das, was davor passiert ist, nämlich beide unsere Chefs, mein Maître, Herr Altamer und Thomas Martin, haben uns kurzfristig freigegeben für diese zwei Tage, ohne zu zögern, weil das Restaurant Louis hat ja wieder aufgemacht und wir hätten nächsten Tag eigentlich beide einmal in der Küche und einmal im Service stehen müssen. Und das haben die aber gar nicht so wirklich aus Kulanz gemacht, sondern weil sie diesen freien Slot aus der Auberge Stil auch für etwas besonders gehalten haben und eher so als Errungenschaft gesehen haben, die man sich nicht entgehen lässt. Da hat Hype also längst die eigene Branche erreicht, bevor wir überhaupt am Tisch gesessen haben. Und dann haben wir dort gesessen und natürlich haben wir alle Klassiker gegessen. Unter anderem halt auch die Gänseleber, für die dieses Haus einfach berühmt und berüchtigt war, mit einem Brioche, den ich bis heute nicht vergessen habe. Und ich war super glücklich, dass es auch am nächsten Morgen noch einmal diese Stopfleber gab, nämlich zum Frühstück. Zu diesem Zeitpunkt, und das ist auch das Besondere, was mir in Erinnerung geblieben ist und wofür ich heute im Nachgang noch sehr, sehr dankbar bin, zu diesem Zeitpunkt standen Paul und Marc Heberlin beide noch in der Küche. Das fand ich schon beeindruckend, aber das realisiert man erst immer, wenn der eine irgendwann nicht mehr da ist. Aber was ich wirklich beeindruckend fand an diesem Tag in der Küche, war die Mama, die dort unterwegs war. Sie war zuständig, ich habe sie gefragt, für die Wäsche und sie hat jeden Tag das Mittagessen für die Belegschaft gekocht, also für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, Service wie auch Küche. Und man muss jetzt wissen, die haben zu diesem Zeitpunkt auch 3 Sterne gehabt und die Mama hat jeden Tag gekocht für eine Crew, die auf diesem Niveau jeden Tag neu 3 Sterne für ihre Gäste zaubert. Und wir haben auch dann Mitarbeitende gesprochen und auch im Nachgang Kollegen getroffen, die in der Auberge lange waren und die haben gesagt, das war für sie immer das Highlight des Tages, als die Mama gekocht hat und alle zusammengesessen haben. Und das fand ich immer super schön, weil es auch zeigt, dass dieses hohe Niveau, was man hat, ja, dass man trotzdem noch die anderen Sachen zu schätzen weiß, auch wenn da so hochwertige Sachen auf der Karte stehen. Und in der Auberge habe ich, ja, glaube ich, auch eines meiner großen Vorbilder kennengelernt. Serge Stübs, Gastgeber und Sommelier, ist, glaube ich, an diesem Tag, als wir dort essen waren, wirklich auch zu einem meiner Vorbilder geworden. Und ich durfte ihn Jahre später sogar mehrmals in der Schwarzwaldstube bedienen, wenn er bei uns zu Gast war. Das war, als er das erste Mal in die Schwarzwaldstube kam, mein Robbie Williams-Moment in der Gastro. Also ein absoluter Weltstar für mich, der Sommelerie. Und man hat seine Klasse in jeder Sekunde gemerkt, in seiner Art, wie er serviert hat, wie er gesprochen hat und trotzdem ein unfassbar freundlicher und nahbarer Mensch. Und offenbar war er nicht nur mein Vorbild, denn wenn Herr Stübs im Haus war, bei uns in der Schwarzwaldstube, war unter anderem der sonst unfassbar souveräne und professionelle Stefan Gass, also mein Chefsommelier in der Schwarzwaldstube, auch immer ein bisschen aufgeregt. Und ich hatte immer das Gefühl, er fordert uns an diesem Tag noch ein bisschen mehr als sonst. Ich glaube nicht, dass er das zugeben würde, wenn man das fragen würde, aber ich glaube schon, dass auch für ihn Serge Stüps etwas Besonderes war. Er war freundlich, wertschätzend und er hat immer ein bisschen was Besonderes zu trinken mitgebracht. Manchmal hat er sich das von uns von der Karte ausgesucht, das durften wir dann auch mitprobieren. Und manchmal hat er auch selbst was aus seinem eigenen Keller mitgebracht. Und das war einfach großartig, weil wir das auch probieren durften, Weine, die wir vielleicht sonst nie bezahlen hätten können oder wollen. Und weil auch Stefan Gass immer in solchen Momenten nochmal besonders gezaubert hat, Weine rausgeholt haben, die gar nicht offiziell bei uns auf der Karte standen, um auch seinen eigenen Helden nochmal so ein bisschen zu begeistern, würde ich sagen. Und ich möchte sagen, Serge war für mich mehr als eine reine Erinnerung. Er wurde für mich neben anderen großen Maîtres, die ich begleiten durfte, aber war er schon einer der Maîtres, die für mich zu einer Vision geworden sind, wie man als Gastgeber sein kann. Und ich habe über viele Jahre gehofft und hoffe das auch heute noch, dass viele meiner eigenen Gäste, vielleicht aber auch Mitarbeitende, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass die sich einmal so gefühlt haben, wie ich an diesem Tag im Januar im Elsass. Und das wünsche ich mir, egal ob sie bei mir zu Gast waren oder bei einem Teil meines Teams. Aubert Stiel war ein Hype, der wirklich gehalten hat, was er verspricht. Der dritte Hype, das war gegen Ende meiner Schwarzwaldstubenzeit, eine Reise Richtung Ferran Adria. Herr Wohlfahrt hat für uns einen Tisch angefragt und wir hatten 2 Wochen Betriebsferien oder 4 Wochen, glaube ich, aber wir hatten auf jeden Fall 2 Wochen frei und sind losgefahren und haben uns die Zeit mit anderen Häusern und mit dem Essen auf dem Weg dorthin vertrieben. Also praktisch eine Kette von Fallstudien, ohne zu wissen, ob wir am Ende überhaupt einen Tisch bekommen würden, weil das war das, was ja wir einfach in Kauf nehmen mussten. Herr Wohlfahrt hat es versucht und er sagte aber, es kann halt sein, dass ihr ganz kurzfristig dort landet oder dass ihr gar nicht dort landet, aber er würde sein Bestes geben und dafür waren wir ihm super, super dankbar. Uns war es das auf jeden Fall wert und ich spoilere an dieser Stelle schon mal, wir landeten nicht in Spanien bei Ferran Adria. Wir landeten bei Alain Ducasse in Monaco. Das würde ich sagen, ist ein Hype, der einen woanders hinträgt, als man geplant hatte. Ihr seht oder ihr hört gerade 4 Geschichten mit 4 verschiedenen Ausgängen. Es war alles dabei. Enttäuschung, Erfüllung, Umleitung, eine Institution, die ihre eigene Knappheit zum Programm gemacht hat. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Hype, den Gastronomie ausmacht. Man kann nie vorher wissen, was man wirklich bekommt. Man kann nur wissen, wie sehr man bereit ist, dafür zu fahren, zu warten und zu zahlen. Wenn ich das große Bild dieser Folge zusammenziehe, sehe ich ein Muster. Ich würde sagen, Hype ist kein Urteil über Qualität. Hype ist eine Art Scheinwerfer. Und ein Scheinwerfer zeigt nicht, was gut ist. Er zeigt, wo gerade hingeschaut wird. Er macht es heller. Er macht es stärker sichtbar. Manchmal steht darunter etwas Großartiges, wie bei der Auberge, wo sogar die eigenen Chefs den freien Tisch als Errungenschaft behandelt haben. Manchmal steht darunter nur ein Name und ein arroganter Service, wie das in dem Haus an dem Abend passiert ist während meiner Ausbildungszeit, das ich gerade beschrieben habe. Und manchmal, wie bei Chateau Palmer, steht direkt daneben das Gegenteil. Totgespritzte Zeilen, während 2 Kilometer weiter jemand seinen Boden wirklich, wirklich ernst nimmt. Ich würde sagen, der Scheinwerfer selbst ist also nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man den Scheinwerfer mit dem Wert verwechselt. Ist es den Preis wert? Schmeckt man die vielen Euro? Die ehrliche Antwort, manchmal ja, weil Handwerk und Haltung dahinter stehen. Und manchmal bezahlt man nur die Knappheit, das Etikett, die Geschichte, die jemand anderes seit vielleicht 150 Jahren erzählt. Ich finde, wir Deutschen können Scheinwerfer bauen, wenn wir wollen. Und da lohnt sich ein Blick auf unsere Automobilindustrie. Da bauen wir weltweite Statussymbole. Und auch wenn wir auf unsere Ausbildung, auf unser Ausbildungssystem schauen, im Ausland gilt das wirklich als ausgezeichnet. Ich finde, beim Essen und Trinken trauen wir uns das noch nicht so richtig zu. Oder wir trauen es uns nicht, das zu behaupten. Die Welt traut uns Genusskultur nicht zu. Das haben uns Frankreich und Italien ein bisschen voraus. Zumindest im Ruf. Und ich glaube, das macht es unseren Winzern und Gastronomen schwer, die großen gehypten Namen zu überstrahlen oder selbst zu einem großen solcher Namen zu werden. Man traut es uns einfach seltener zu in Deutschland. Dabei haben wir längst diese großen Namen. Also nicht nur beim Wein, Zum Beispiel das Adlon in Berlin steht für absolute Spitzenhotellerie. Die Traube Thonbach in Baiersbronn mit der Schwarzwaldstube, aus der ich ja selbst komme, ist eine echte Kaderschmiede, aus der ein großer Teil der deutschen Spitzengastronomie hervorgegangen ist. Heute mit Thorsten Michel am Herd, der immer noch 3 Sterne kocht. Marco Müller zum Beispiel vom Rutz in Berlin, aktuell das einzige Haus in der World's 50 Best, macht jeden Tag vor, wie das geht. Selbstbewusste deutsche Küche, ohne sich hinter fremden Vorbildern zu verstecken. Und auch Christian Bauser hier an der Stelle mal genannt. Ein Haus an der Mosel mit 3 Sternen gehört seit Jahren in die Reihe, der auf höchstem Niveau und weltweit anerkannt ist. Auch beim Wein gibt es solche Ikonen, solche gehypten Weingüter. Egon Müller an der Mosel, J.J. Prüm oder ja, Mosel ist eigentlich falsch. Also Egon Müller eher an der Saar, J.J. Prüm an der Mosel. Keller in Rheinhessen zum Beispiel. Weltklasse mit Wartelisten, mit Preisen, die sich nicht mehr nach der Flasche richten, sondern nach der Nachfrage. Nur, wo werden sie gehypt? Vor allem im Ausland. In Deutschland kennt sie außerhalb der Nische, außer unser Sommelier-Bubble, kaum jemand. Getrunken und bezahlt werden sie hauptsächlich woanders und dort machen sie auch die hohen Preise, die sie längst verdient haben. Bei uns zu Hause, also hier in Deutschland, tun sie sich damit noch schwer. Es gibt also beide Seiten. Wir können es. Wir haben es sogar schon. Wir erzählen es nur viel zu selten. Und wir selber schauen auch gar nicht immer gut genug hin. Wir schauen eher ins Ausland und gucken, was andere besser machen. Und da nochmal mein Appell, guckt nochmal, was hier in Deutschland gerade gehypt wird. Also wir haben wirklich fantastische Winzer und Gastronomen, die es mit der Weltelite aufnehmen können. Und damit komme ich zu meinem Royal to go. Und das ist ehrlich gesagt eine Erlaubnis. Aber davor steht auch eine Prüfung. Ich hinterfrage die meisten Hypes, bevor ich überhaupt losrenne. Ich schaue auf die Menschen, die hinter diesen Hypes stehen. Was macht der Hype mit ihnen? Wer macht ihn eigentlich? Und was ist die Geschichte, die dahinter steckt? Und meine Erfahrung, wenn der Hype um ein Konzept, einen Wein, was auch immer, gar nicht geplant war, wenn die Menschen dahinter selbst davon überrascht werden, dann ist meistens etwas dran. Dann war es meistens richtig gut. Wenn der Hype dagegen von Anfang an über Marketing und Markenbildung geplant und inszeniert wurde, hat es meinem Qualitätsempfinden bisher noch nie standgehalten. Und deshalb sage ich hier Mut zur Lücke bei allem, was sich glatt anfühlt, um vielleicht zufällig entstanden zu sein. Und wenn ihr die Prüfung besteht, rennt ruhig mit. Wenn der Hype euch kriegt, dann los damit. Stellt euch in die Schlange, zahlt den Aufpreis, holt euch das Gefühl, dabei gewesen zu sein. Ich mache das auch und ich finde es manchmal großartig und ich zeige es auch gerne in meinen Posts und in meinen Stati von WhatsApp. Und für alle mit einem eigenen Betrieb, schaut in euren Betrieb, ob es nicht etwas gibt, was ihr selbst in den Scheinwerfer stellen möchtet oder auf den ihr den Scheinwerfer mal richten möchtet. Aber Achtung an dieser Stelle, erst die Substanz in Ordnung bringen und dann das Licht drauf halten. Und jetzt zu euch. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine weitere Folge von Kirsch Royal empfiehlt oder diese Folge vielleicht empfiehlt. Dann schickt sie einer Person, die sich gerade wieder für einen Namen stark gemacht hat, den sie eigentlich noch gar nicht besucht hat. Einen Hype, der ausgelöst wird, bevor er vielleicht auch geprüft wurde. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Maja Kirsch. Das ist der Podcast Kirsch Royal und der ist eine Produktion von Studio Venezia, der Podcast Company.